Wenn der Job langweilig ist, so was soll vorkommen oder was auch Leerlaufzeiten gibt. Ich habe immer dann versucht, mir Dinge zu suchen.
Herzlich willkommen zu Rückblick, der Podcast für mehr Freude im Arbeitsleben. Werde inspiriert von Menschen, die ihr Arbeitsleben Revue passieren lassen. Mein Name ist Marie Mayer-Magdl und ich freue mich, dass du heute dabei bist.
Dagmar, vielen Dank für die Einladung, dass ich da zu euch nach Hause kommen durfte. Und ich freue mich total, nachdem ich dich ja nur durch Hörensagen und Weiterempfehlung zu dir gekommen bin, magst du dich einfach kurz vorstellen?
Ja, also ich heiße Dagmar Hörmeier, bin also in Mödling aufgewachsen, habe nach der Matura Jus studiert, weil meine Eltern das wollten. Mhm. Hat mich aber nicht interessiert. Ich habe es zwar abgeschlossen, aber bin dann, habe noch mein Gerichtsjahr gemacht. Nachdem ich aber zwei kleine Kinder hatte, bin ich dann zu Hause geblieben. Mhm. War eine nicht sehr glückliche Hausfrau. Und habe dann, wie ich so Anfang 30 war, versucht, einen Job zu finden. Also nicht unbedingt was mit Juristerei. Und das war gar nicht sehr einfach, weil Frau mit zwei kleinen Kindern war damals offensichtlich definitiv nicht gefragt. Ja. Und ich habe dann ein Jobangebot gekriegt von so einem kleinen Chemietrader. Das war ein ganz witziger Laden. Habe gewusst, den Job nehme ich jetzt, weil das ist vielleicht der Einstieg und das war's auch. Mhm. Ein Jahr später habe ich bereits für einen großen internationalen Konzern gearbeitet.
Okay.
Für Dow Chemical. Mhm. Customer Services. Und das war dann das Sprungbrett für alles andere. Mhm. Drei Jahre später habe ich für deren Agrobereich war ich dann Customer Service Supervisor für Zentral- und Osteuropa. Mhm. Habe dort sehr viel über Export-Business gelernt, auch über diese ganzen Bankabwicklungen und diese Sachen. Und hatte damals einen Boss, der mich mitgenommen hat zum nächsten, und das war Kimberly Clark.
Okay.
Ja, die Kleenex-Firma.
Also ich kenne sie irgendwie vom Hörensagen, ja.
Und da war ich dann Customer Services Manager für Zentral- und Osteuropa. Mhm. War zwar in Wien das Büro, Wien war ja damals noch, das war ja knapp nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, Wien war damals also doch noch sehr die Drehscheibe auch für die internationalen Firmen, ja, die sich eher ein Büro in Wien wollten, mhm, als in Moskau oder in Warschau oder sonst wo.
Ja.
Und das hat dazu geführt, dass ich dann ein Angebot gekriegt habe ins Kimberly Clark europäische Headquarter nach England, nach Südengland.
Mhm.
Ja, dann kam das SAP über mich hereingebrochen.
In welchem Jahr war das? Das wird mich
das war 19, also nach England gegangen bin ich 1999. Mhm. Und Kimberly Clark hat damals schon, eigentlich wollten sie mich für einen Job für ein Support-Team für das damalige SAP-System. Das war noch die Version R2. Mhm. Das erste, was ich aber dann gemacht habe, hatte nichts mit SAP zu tun, sondern man hat mich, die haben damals die Firma Hackle gekauft in Deutschland.
Ah.
Und man hat mich auf dieses Hackle-Integrationsprojekt gesetzt, mhm, das also die auf die Kimberly Clark SAP-Systeme, mhm, kommen und so. Das, ja, es war auch ein interessanter Sprung ins kalte Wasser. Sowas habt ihr euch vorher noch nicht gemacht. Meine SAP-Kenntnisse waren auch nicht überragend zu dem Zeitpunkt.
Aber spannend, dass sie es dir zugetraut haben, oder? Dass sie gesagt haben, du hast keine umfangreichen SAP-Kenntnisse.
Sie wollten jemanden aus dem Business.
Okay.
Ja, sie wollten jemanden aus dem Business. Und der Grund wurde dann nachher offensichtlich. Und zwar, weil 6 Monate später haben sie die nächste SAP-Version implementiert. Mhm. Und zwar als ein Riesenprojekt. Mhm. SAP R3 war damals brandneu. Mhm. Jeder, der das Wort buchstabieren konnte, konnte sich Consultant nennen.
Okay.
Und das war ein von Anbeginn an kein Stückwerk, sondern ein komplettes europäisches Projekt. Etwas, wo ein europaweiter Blueprint gemacht wurde, wo die ganzen Business Processes neu aufgesetzt wurden und so.
Okay.
Und das hat mir, ja, dadurch, ich habe also keinen IT-Hintergrund, aber was sie auch wollten, war, dass die Business-Leute genügend über das SAP-System lernen und die IT-Leute über das Business. Und das hat sich also dann sehr vermischt in gewisser Weise. Ich meine, ich kann SAP nicht konfigurieren, aber ich weiß mittlerweile sehr, sehr viel drüber. Das war also für ein paar Jahre mein Job, also das ganze europäische Modell mit den ganzen Rollouts dann. Da war ich also in ganz Europa unterwegs, halt mit diesen diversen Clusters, die dann implementiert wurden. Nachdem wir mit dem fertig waren, haben mir zuerst gesagt, sie hätten keinen Job für mich.
Boah.
Und dann haben sie gesagt, ja, aber sie reden noch mit jemandem. Und dann kam ich auf ein Team, das so das System immer wieder verbessern sollte. Hatte den lustigen Namen SOPI-Team, was auf Englisch, ja, SOPI ist ja nicht, ist ja irgendwie dümmlich. Ne?
Okay.
War also eine traumhafte Abkürzung für das Ganze. Als eine SOPI-Person ist. und das hat man mich, bin ich dann draufgekommen, eigentlich mehr oder weniger für ein Jahr geparkt.
Okay.
Denn ein Jahr später ging die Sache weiter. Da haben wir dann Südafrika gemacht und Osteuropa.
Wow, also eigentlich dann wirklich internationale SAP.
Ja, ja.
Integration. Ja. Und waren die Unternehmen dort, hatten gar kein SAP oder wurden die alle von R2 auf R3 umgestellt?
Sagen wir so, das war sehr unterschiedlich. Sehr viele hatten R2. Andere, das war damals Spanien, die hatten aber die hatten ein Software-System, wo wir gesagt haben, das läuft nur mehr auf Gummibändern und Dixoband.
Ja.
Und das war noch dazu die Euro-Umstellung. Und dieses System so war nicht in der Lage, zwei Währungen
darzustellen.
Mit zwei Währungen umzugehen. Wir mussten am 1. Jänner 2002 live gehen.
Ja.
Ganz egal wie, meine ersten Euros habe ich in Madrid für ein Taxi ausgegeben. Am 1. Jänner 2002.
Wahnsinn.
Ja. Andere hatten die Osteuropäer hatten schon zum Teil R2, aber die hatten die wenigsten hatten ein eigenes System. Die sind irgendwo zum Teil dran gehangen. Und manche hatten auch ihre eigenen Softwares. Südafrika überhaupt.
Hast du die komplette Projektleitung übernommen?
Nein.
Und in den Ländern oder wofür warst du da?
Nein, ich war zuständig für Order Management und dann alles, was so drumherum ist. Und je länger die Sache gelaufen ist, umso mehr habe ich auch noch rundum dazugelernt.
Ja.
Denn wie wir unseren ersten Go-Live gemacht haben mit dem R3, das ist... Ich erinnere mich, und ja, ein europäisches Service Center wollten sie auch noch einrichten. Das heißt, sie haben nicht mal die Leute behalten, die das vorher gemacht haben. Und wie wir den ersten Go-Live hatten, hatten wir eigentlich, waren unsere Kenntnisse, wie es in der Praxis funktioniert, relativ begrenzt, weil das hatten wir ja nie gesehen. Also ich bin mit einer IT-Kollegin zum Beispiel im Service Center gesessen in Brighton und wir haben uns dahin gehandelt mit unseren R2-Kenntnissen und was uns halt sonst ein bisschen dann das Ausprobieren und die Erfahrung gesagt haben. Also das war sehr spannend.
Aber eine Herausforderung.
Ja, herausfordernd, aber auch sehr viel dabei gelernt.
Ja.
Natürlich, ne? Nachdem wir also diese Implementation für Osteuropa, Südafrika abgeschlossen hatten, habe ich auf so einem europäischen Team gearbeitet, das eben Prozesse verbessern soll oder wenn irgendjemand draufkommt, sie wollen jetzt was anderes oder überhaupt Innovation, zum Beispiel Rechnungen auf E-Mail bringen, statt sie mit Papier zu versenden und so ein Projekt habe ich zum Beispiel gemacht. So kleine. 2 Jahre später haben die Nordamerikaner, also US-Kanada, bei den Europäern angeklopft und haben gesagt, sie haben jetzt zwar, glaube ich, den Finanzbereich schon auf SAP, aber sie machen jetzt eben die Order Management und Invoicing und die Logistik.
Mhm.
Und sie würden also da gern die europäische Expertise kennenlernen, weil wir haben das offensichtlich gut gemacht.
Mhm.
Bin mit 5 Kollegen damals in die USA geflogen. Sehr aufregender Teil von den USA, Wisconsin. Das ist ja, provinzieller wird Amerika nicht mehr. Und also wir haben es mal vorgestellt, die ganze Sache dort. Und ein paar Monate später hat man bei mir angefragt, ob ich also hinübergehen würde, dieses Projekt zu unterstützen.
Mhm.
Und ich fand das recht spannend und habe also ja gesagt, bin 3 Jahre lang immer wieder hin und her geflogen.
Mhm.
Habe zum Teil den Flughafen von Chicago öfter gesehen als mein Zuhause.
Okay.
Aber habe dabei wieder eine Unmenge gelernt, weil die ja auch die Dinge anders machen, einfach aus den Gegebenheiten anders machen als die Europäer und auch manche Rechtsvorschriften ein bisschen anders sind. War eine hochinteressante Zeit. Und ja, Kimberly Clark, wie alle anderen Firmen, hat sich natürlich dann auch verändert. Und irgendwann haben sie dann gesagt, ja, also sie müssen wieder einmal, das sind 5-6% der Leute an meinem Standort, also abbauen.
Mhm.
Und ich habe mir das damals überlegt und habe mir gedacht, solange die noch diese ganzen Golden Handshakes anbieten, werde ich mich drum bewerben quasi. Ich habe meinem Boss gesagt, ja, also ich bin bereit zu gehen. Er hat gesagt, du kommst dafür nicht in Frage. Aber nachdem sich anscheinend nicht genügend Leute gemeldet haben, haben sie das dann doch akzeptiert.
Mhm.
Da bin ich dann noch, ich habe in England auch gelebt und alles. Mhm. Bin also dann nach Österreich zurückgekommen, das war Ende 2009.
Mhm.
Und haben mir gedacht, ja gut, also wir haben dieses Haus hier gekauft, haben das auch renoviert. Ich dachte, ja, das ist mein ganz spannendes Sabbatical. Mhm. Habe auch ein Buch geschrieben, das nichts mit SAP zu tun hat.
Worüber?
Eine Liebesgeschichte, eine etwas ungewöhnliche Liebesgeschichte.
Sehr schön.
Und habe das damals
auch. Wie heißt das Buch? Kann man das noch kaufen? Sag mal.
Ja, kaufen kann man, glaube ich, nicht mehr auf Amazon.
Mhm.
Ich glaube, es ist nicht mehr draußen.
Okay.
Ja, und war dann so nach dem Sabbatical, glaube ich, mir das dann ein bisschen so überlegt, was ich noch tun könnte und habe dann begonnen, Freelance zu arbeiten.
Mhm.
War 1,5 Jahre lang in Basel bei Syngenta.
Mhm.
Und das war ganz interessant deshalb auch, weil die jemanden gesucht haben, der eigentlich auf der Purchasing-Seite, also auf der Einkaufsseite arbeiten soll. Und ich habe dann von vornherein gesagt, also ich kenne das nur sehr marginal, weil ich mit dem Jahr schon ein bisschen was zu tun hatte, war definitiv kein Experte auf dem Gebiet. Mhm. Mich trotzdem geheuert.
Mhm.
Und habe natürlich wieder sehr, sehr viel dazugelernt. Dann nach diesem Jahr habe ich dann ein Angebot gekriegt für eine für eine Softdrink-Firma in England.
Mhm.
Das ist eine Marke, die man hier eigentlich nicht kennt, die der Firma Santori gehört. Das war insofern extrem interessant, weil die hatten gerade quasi eine Scheidung hinter sich. Die haben nämlich zu GlaxoSmithKline gehört
mhm.
und wurden von denen ausgegliedert.
Mhm.
Die waren so brandneu auf diesem Standort. Wenn man 3 Wochen dort war, hat man schon zum Inventar gehört quasi.
Wahnsinn.
Es war insofern extrem schwierig, weil Pricewaterhouse quasi die Kontakte zu GlaxoSmith klein gemanagt hat. Mhm. Und man oft 3 Wochen auf eine Antwort warten sollte. Also es war insofern extrem stressig und unangenehm, weil wir ja eine Deadline hatten. Wir mussten nach einem Jahr selber auf SAP sein.
Das heißt, du hast dort den Job angenommen?
Ich habe den Job angenommen.
Und warst du dann da auch wieder in England vor Ort?
Da war ich dann wieder in England. Mhm. Da war ich dann in England, West London. Mhm. In der Nähe von Heathrow.
Und die 2 Firmen durften nicht miteinander kommunizieren, weil sie quasi rechtlich jetzt eigenständig waren und deswegen musste das alles über PwC, also über PricewaterhouseCoopers, quasi gesichert sein.
Ja.
Und werden. Boah.
Ja. Mhm. Ja, und sich da also...
Wie steht der Post fast, oder?
Ja, nein, generell nicht. Ich meine, auch so, dass man mal mit den Leuten überhaupt in Kontakt kam, die also dort auch in Manufacturing arbeiten und dergleichen. Also es war extrem mühsam. Mhm. Und ich war eine der wenigen, die von SAP was verstanden haben. Und mit dem haben sie mich dann auf ein Interface gesetzt für ein System, Salesforce.com, von dem ich in meinem Leben noch nie was gehört hatte.
Mhm. Also auch, du bist eigentlich immer wieder in ganz neue Bereiche reingetaucht, oder?
Ja, ja.
Und also die Leute haben dir das anvertraut, oder? Ja. Hast du da dich besonders verkaufen oder präsentieren müssen?
Eigentlich, hast du es einfach ausgestrahlt? Gar nicht. Die haben mir gesagt, ja, das hätten sie jetzt gern, dass ich mache. Ich kenne dieses System gar nicht. Ein Interface habe ich auch noch nie gemacht. Ich meinte, du wirst das schon machen.
Das Vertrauen war voll da, einfach auch, weil du vom Business gekommen bist, dann SAP komplett neu gemacht hast, oder? Und eingeführt hast.
Ja, ich meine, ich hatte schon wirklich sehr viel drüber gelernt. Und wie gesagt, deswegen haben sie mich eigentlich nicht verstanden, ja, warum sie mich jetzt nicht auf einen Bereich setzen, wo ich auch die Expertise mitbringe.
Ja.
Und wo ich auch wirklich was einbringen kann. Ne? Stattdessen bin ich auf etwas gelandet.
Weil vielleicht war es gerade deine Expertise, dass du dich immer sehr, sehr schnell in neue Themen auch einarbeiten hast können, oder? Auch das Freelancing da in Basel, wo du gesagt hast, das war mit Purchasing, das war ja auch ein anderer Bereich, wo du sehr schnell reinkommen.
Ja, aber ich meine, die wussten das ja eigentlich nicht, die kannten mich ja so gut wie gar nicht. Ne? Wie gesagt, das war, was ich immer gern gemacht habe, immer gern mit Leuten gearbeitet.
Mhm.
Und da musste ich auch etliche Leute involvieren, auch von der Firma, die eigentlich für das Marketing gemacht hat.
Ja.
Die also nicht eingebunden waren in dem Santori-Verband. Dort war ich also dann 3 Jahre lang.
Mhm.
Dann haben sie diese Stelle quasi das war das Projekt nicht nur abgeschlossen, auch alles, was sie sonst noch implementieren wollten, das ging dann halt auf Business as usual. Dann haben sie also dieses ganze Team nicht mehr gebraucht. Dann bin ich auf die Papierindustrie umgestiegen.
Dann bist du wieder gewechselt.
Ja, weil wir die Branche gewechselt. Mhm. Das war auch so mehr auf den Bereich Daten und Trainingsmaterial.
Mhm. Wie alt warst du damals, wenn ich fragen darf?
Damals war ich Mitte 60.
Und dann bist du noch einmal gewechselt, oder?
Ja.
Das ist sehr ungewöhnlich, oder? Ich wollte nicht.
Ich habe mich irgendwie nicht, ich war nicht so weit, dass ich jetzt gesagt habe, ich will jetzt unbedingt in Ruhestand gehen. Ja. Nicht, weil ich mir nichts zu tun finde, sondern weil es einfach mich noch immer interessiert hat, was ich mache.
Ja, sehr spannend. Und auch, man kriegt ja oft so die Rückmeldung, nach 55 brauchst du dir gar keinen neuen Job mehr suchen, weil es gibt quasi nichts mehr und es nimmt dich auch kein Unternehmen mehr. Das hast du ja ganz anders erfahren, oder?
Na gut, England hat andere Gesetze, was Age Discrimination betrifft.
Okay.
Dort schreibt man in einen Lebenslauf zum Beispiel kein Geburtsdatum hinein.
Okay. Mhm. Mhm. Und das findest du durchaus hilfreich, oder?
Das finde ich extrem hilfreich. Mhm. Und das finde ich auch sehr vernünftig.
Ja.
Dass man das macht. Außerdem, ich war ja bei denen jetzt nicht angestellt. Ich war ja Freelance und das kümmert sich ja dann wahrscheinlich auch noch weniger. Aber ich muss eines sagen, dass im Allgemeinen, zumindest damals in England, Leute mit höherem Alter und der entsprechenden Expertise keine großen Schwierigkeiten hatten, einen neuen Job zu
finden. Also das ist eher ein österreichisches Phänomen dann vielleicht.
Das kann ich, selbst auf Österreich begrenzt, das kann ich jetzt so nicht sagen. Ja. Ne? Aber die Erfahrung dort war, dort war es kein Problem. Ich habe sogar noch meinen Job gewechselt nach diesem Zwischenspiel. Ich war dann bei einer der Siemens-Töchter oder gar irgendwie zum Siemens-Verband, die Gasturbinen herstellen.
Und warst du dann auch im IT-Bereich unterwegs?
Ja, also auch. Die hatten so ein paar Kleinprojekte. Ich muss eines auch sagen, auch für Training, weil ihre Leute zum Teil zwar ihre Orders und alles reingeben konnten, aber nicht sehr viel Ahnung hatten, was da jetzt im Hintergrund passiert.
Also so Wissensvermittlung, wie funktioniert das und so.
Ja. Und auch immer Probleme lösen auch. Dann kam Corona und mein Vertrag ist ausgelaufen am 31. März 2020 dort.
Okay.
Das war natürlich nicht sehr hilfreich und den haben sie dann auch nicht verlängert. Ich bin an einem der letzten Tage, wo es noch möglich war, habe ich mich ins Flugzeug gesagt, habe ich nämlich gehört, dass sie die österreichischen Skiresorts zumachen.
Ja.
Mitte März. Und da habe ich mir gedacht, das ist ziemlich lustig, weil ich bin gerade von Urlaub aus Österreich zurückgekommen an dem Montag und habe dann gesehen, am Donnerstag in der Zeitung, dass sie am nächsten Montag die österreichischen Skiresorts zumachen. Da habe ich mir gedacht, ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn ich, also bei der, mein Mann war da, wenn ich vielleicht zurückfliege nach Österreich. Ja, das habe ich auf einem der letzten Flugzeuge getan. Drei Tage später gab es auf die nächsten 5-6 Monate einen Flug mehr.
Wahnsinn.
Von London nach Wien und umgekehrt. Dann ist mein Vertrag ausgelaufen und den haben sie nicht verlängert. Und ich habe mir dann gedacht, eigentlich bin ich jetzt gar nicht böse, weil meine meisten anderen Verträge sind immer so ausgelaufen, so in Jänner, Winter, kalt. Und ich dachte, das ist eigentlich eine gute Sache, mal einen Sommer frei zu haben. Habe mich auch gar nicht am Anfang, nicht viel umgeschaut. Es hat auch im Prinzip jetzt nicht unbedingt was gegeben.
Ja, es war ja auch so eine Schockstarre.
Andererseits, haben manche schon gesucht, aber nicht am richtigen Bereich für mich. Dann hat sich das so nach einem Jahr, hat sich so langsam wieder begonnen, dann kamen dann die Anfragen. Es hat aber nichts gepasst. Und irgendwann kam dann eine, die gepasst hätte. Und wo eigentlich auch so der Job mich als solches interessiert hätte. Dann habe ich darüber nachgedacht und habe gedacht, nein, eigentlich will ich nicht. Aber gesehen, finanziell geht es sich doch aus. Und daraufhin habe ich dann beschlossen, das war's jetzt.
Und wie alt warst du da, wo du beschlossen hast, das war für?
Damals war ich 67, 68.
Das heißt, du warst die letzten Jahre selbstständig und hast dann irgendwann für dich festgestellt, nach Corona und der Zeit, wo du quasi auch ohne Arbeit einmal warst, aus Qualter gut und jetzt muss gar nicht wieder.
Es muss nicht mehr sein.
Ja. Was waren für dich die größten Herausforderungen? Wie ist es dir überhaupt mit dem Englischlernen gegangen, habe ich mir jetzt gerade die Frage gestellt.
Gut, ich habe eigentlich immer auf Englisch gearbeitet. Habe mich auch also nach der Matura und so für Englisch ist eine Sprache, die ich einfach mochte. Ich bin etwas anglophil und hatte auch aus der Zeit, aus meiner Studienzeit war ich mal als in England als Au-pair. Und dabei habe ich schon mal viel gelernt.
Ja.
was ich aus der Schule mitgenommen hatte, war eine gute Grammatikbasis. Mhm. Das muss ich schon sagen. Die war in Ordnung. Was die Alltagssprache betroffen hat, also kann ich nur sagen, das war definitiv nicht unbedingt brauchbar. Mhm. Und habe immer sehr viel auf Englisch gelesen und auch so, habe damals Kontakte auch mitgenommen von der Zeit. Ab dem Zeitpunkt, wo ich für Doug Hemmigl gearbeitet habe, war meine Arbeitssprache Englisch.
Okay, das ist dann noch einmal anders.
Damit habe ich das Business Englisch gelernt. 4 Jahre später hatte ich einen Italiener als Line Manager, der nicht Deutsch gesprochen hat. Und da kam dann auch sehr viel aus diesen Alltagsdingern, weil wir uns ja nicht nur über den Job unterhalten haben. Wie wir nach England übersiedelt sind, klar, dann kommt noch viel mehr Alltagsenglisch dazu. Dann haben wir auch ein Haus drüben renoviert, dann lernt man überhaupt noch ein ganz anderes Vokabular.
Stimmt, aber das heißt, es war ganz viel im Alltag oder im Leben quasi, immer wenn was Neues gekommen ist, hast du da dir das neu angeeignet sozusagen.
Ja, es hat mich auch interessiert, das muss ich auch dazu sagen. Ja. Ich mache auch heute noch zum Beispiel das Wörl zum Beispiel. Mhm. Jeden Tag. Das ist das, um mein Hirn in Training zu halten. Und die New York Times hat auch etwas, was Connections heißt. Mhm. Da sind sehr ungewöhnliche Worte drin, zu denen man irgendeine gewisse Verbindung finden muss. Nämlich nicht nur ungewöhnliche, aber etliche, die ein bisschen ungewöhnlich sind. Ja, also ich auch 95% von dem, was ich lese, ist auf Englisch.
Okay, spannend. Also da ist wirklich eine Affinität.
Ja, absolut.
Ja. Und als du gesagt hast, wir sind nach England umgezogen.
Mein Mann ist mitgegangen einerseits, aber er hat damals ein Engagement dann an der Staatsoper bekommen in Wien. Mhm. Und dann hat er später in München gearbeitet. Also er ist schon immer wieder nach England gekommen.
Ja.
Oder wo ich halt gerade war.
Ja.
Aber es hat sich auch manchmal überschnitten mit der ganzen Projektarbeit, die er gemacht hat, die ich gemacht habe. Es hat Jahre gegeben, da hatte er Zeit, wenn ich 14 Stunden am Tag gearbeitet habe.
Mhm.
Oder ich hatte Zeit, wenn er gerade mitten in irgendeinem Projekt war. Also das war dann schon etwas mühsam, muss ich so sagen.
Ja.
Ja. Wir haben aber dann auch viel gemeinsam gemacht. Also zum Beispiel, wie ich in Südafrika war, da waren wir, nachdem das ja quasi relativ weit weg war, 6 Wochen am Stück oder so. Und dann durften unsere Ehepartner oder Partner nachkommen.
Ah, super.
Und das ist sich für ihn ausgegangen, 2-mal.
Mhm. Das wurde von der Firma gefördert.
Wurde von der Firma bezahlt, der Flug.
Mhm.
Und wir haben dann auch, wir haben dann auch Urlaub gemacht. Wir waren 2 Wochen unterwegs, Krüger Park und so.
Mhm.
Zum Beispiel. Es war wirklich, der Job hatte schon einige Perks, das muss ich sagen.
Ja. Wie habt ihr das mit den Kindern gemacht?
Ja, wie wir nach England gegangen sind, waren die Kinder schon über 20. Und in unserem Fall sind nicht die Kinder ausgezogen, sondern die Eltern.
Okay. was ist so für dich ein besonderer Moment, den du mitnimmst aus deinem Arbeitsleben?
Es gab eigentlich mehrere. Was ich immer gern gemacht habe, war eine gute Lösung zu finden für komplexe Probleme. Wenn ich ein bisschen technisch werden darf, ja, also zum Beispiel die Amerikaner, die haben Bestellungen reingekriegt, so dass sich quasi 3 einen vollen LKW ergeben haben.
Mhm.
Und die mussten sie irgendwie zusammenlegen. Und wir hatten damals IBM als Consultant, die hätten uns eine Lösung vorgeschlagen, ich weiß nicht, für $100,000 oder so. Ich habe mir dann überlegt, es gibt doch eine SAP-Standard-Funktion. Mich dann hingesetzt und da gibt es auch eine. Das heißt Order Merge oder so ähnlich. Kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern.
Ja.
Also, dass man eine nimmt und sich dann die nächste, die über elektronisch, also über IDI ein System rankommt, die nächste nimmt und die dann dran hängt.
Mhm.
Und noch eine.
Mhm.
Und haben gesagt, gut, also das kann man so einmal brauchen. Allerdings, es ist also jetzt nicht wirklich alltagstauglich für den normalen, für den normalen Users. Und wir haben dann einfach nur einen Frontscreen dazu geschrieben, wo das dann im Hintergrund gelaufen ist. Und das hat einen Bruchteil von dem gekostet. Ja. Auf das war ich also dann schon sehr stolz.
Ja,
das habe ich immer gern gemacht.
Ja.
Das ist auch das, was mir heute ein bisschen fehlt. Das Einzige, was ich so richtig an meinem Job vermisse, dass ich mir ein Problem durchdenke, was ausprobiere.
Dann neue Lösungen, neue Wege finden.
Ja, ja.
So ein bisschen Sherlock Holmes quasi.
Ja, ja, es ist schon Sherlock Holmes. Oder wenn dann reinkommt, dass irgendjemand, dass was nicht funktioniert. Es gab so Lieblingsdinge, nicht? Also wenn dann eine E-Mail reingekommen ist und dann stand, my order does not work. Ich habe gedacht, ja, das ist jetzt sehr aufschlussreich, dass das nicht funktioniert. Ja. Könntet ihr ein paar Details dran geben? Mein absoluter Liebling war eine Mail. Can you help? Und dann hingen ungefähr 20 dran in Spanisch. Ich gesagt, ja, wunderbar, ich helfe euch gern, wenn ich Spanisch könnte.
Wahnsinn.
Ja.
Ja. Und wie bist du dann, wie hast du es dann gemacht? Haben wir dann auf Englisch?
Naja, ich bin dann so gekannte die Leute. sie haben das dann erklärt, worum es jetzt geht.
Ja. Ne? Lustig. Ja, heutzutage wird man es wahrscheinlich irgendwo in eine KI reinschmeißen und die übersetzt einem das dann.
Ich glaube nicht, dass die KI das
kann nicht.
Das hätte können.
Oder, wenn es auch sehr technisch spezifisch ist, dann wird es ja.
Ja, es sind auch Dinge, man ist irgendjemand gekommen für irgendwelche Verbesserungen. Sie brauchen irgendwas für ihre LKW-Ladungen, aber dass man denn die Order, ich kann mir 33, 35 Paletten, was immer, oder 31, also je nach LKW-Größe, dass man die einrichten kann, sage ich, na gut, und wann wisst ihr, kann man vielleicht machen, ne? Oder man wisst ja, wie wann dieser LKW reinkommt. Man sagt, ja, das wissen Sie dann, wenn er auftaucht. So, okay, liebe Leute, ihr braucht kein Computersystem, ihr braucht eine Kristallkugel.
Ja.
Ja, also, wenn man harte Fakten hat, kann man Dinge machen.
Ja.
Aber wenn man keine harten Fakten dann hat.
Ist schwierig,
ja. Wird schwierig.
Hast du irgendwas, wo du sagst, das würdest du heute anders machen? Wenn du zurückblickst, sag mal.
Anders machen vielleicht nicht, jetzt in dem Sinne, aber ich hatte also in Wien diesen Job als Customer Services Manager und da war also auch so wirklich dieses Personalmanagement dabei. Es war vielleicht auch Umstände. Ich hatte eine Mitarbeiterin, mit der ich wirklich Schwierigkeiten hatte, also wo die Performance nicht in Ordnung war. Mhm. Das fand ich hoch unangenehm und muss sagen, das habe ich dann nachher gewusst, das will ich, die Funktion, also die Admin-Seite davon, das will ich nicht mehr machen.
Ja, also diese Personalverantwortung.
Ja, ich habe schon immer wieder Teams gehabt, aber nur funktionell. Mhm. Die haben irgendjemand anderen dann als Admin-Vorgesetzten gehabt.
Das heißt, du hast sehr schnell gelernt, dass es dir nicht gefällt und dass du das nicht möchtest und auch dein...
Das Problem war immer, das waren eigentlich dann die Aufstiegsjobs, ne? Also,
ja.
Das sind immer die Teamleader, nicht? Und ja.
Super.
Irgendwie, wenn ich dann darauf komme, also diese Seite davon ist nicht meins.
Mhm. Du warst mehr bei den Projekten zu Hause.
Ja, na generell auch. Also mehr überhaupt im funktionellen Bereich. Mhm. Also das habe ich gern gemacht.
Mhm. Und was möchtest du Menschen, die jetzt im Arbeitsleben stehen, mitgeben?
Ja, ich meine, erstens, dass Veränderung eine gute Sache ist. Mhm. Dass man jetzt nicht Veränderung unter Veränderung will, aber dass man wirklich offen dafür sein soll.
Mhm.
Das andere ist, wenn der Job langweilig ist, was soll vorkommen oder was auch Leerlaufzeiten gibt.
Mhm.
Ich habe immer dann versucht, mir Dinge zu suchen. Zum Beispiel habe ich also eine Funktionalität hergenommen, also einen Customer Master zum Beispiel im SAP und habe mir genau angeschaut, was jedes Feld da drinnen tut.
Mhm.
Gibt die ganz offensichtlichen, wie die Postleitzahlen, das ist relativ logisch, aber auch dann, wo die hingeht.
Ja.
Genau.
Ja.
Aber es gibt dann auch Dinge, die Prozesse steuern, ja, also die zum Beispiel Pricing steuern oder manches Logistische, zum Beispiel die Palettengröße und so. Und das habe ich also genau einmal durchgeackert von A bis Z und habe auch ein Dokument drüber geschrieben. Also ich habe mir dann, wenn es halt nicht so stressig war oder wenn es quasi langweilig wurde, dann habe ich mir was gesucht.
Ja.
Und ja, und auch, dass man den Mut braucht, Dinge anzusprechen. Also wenn's wir haben ja die Tendenz, uns über unseren Job bei den Freunden und beim Ehepartner zu beklagen und über unseren Ehepartner, nicht dass ich das tue, aber bei unseren Freunden, sind die Leute, die nichts tun können, um dieses Problem zu lösen. Ja? Man muss mit den Leuten reden, die das Problem lösen können.
Ja, du bringst es auf den Punkt. Ja. Ich sage immer gern, Reden ist Gold und Schweigen ist Silber. Ich drehe das immer gern um, das Sprichwort.
Ja.
Weil nur durch eine offene Kommunikation können überhaupt Dinge angegangen werden. Ja. Sonst weiß das Gegenüber ja gar nicht, dass es zu tun ist. Ja. Hast du da irgendwo ein Beispiel, wo du sagst, da hast du besonders viel Mut aufbringen müssen, um etwas offen anzusprechen, oder ist dir das immer sehr leicht gefallen?
Nein, es fällt mir gar nicht leicht. Ich hatte Probleme mit einem anderen Consultant, den die geheuert hatten, der eine sehr unangenehme Art in der Kommunikation hatte. Der auch die Tendenz gehabt hätte, sich als der große Boss aufzuspielen, der gar nicht war, und dem ich hätte Dinge vorbereiten sollen, die er dann präsentieren wollte.
Ja.
Und da bin ich dann zu meinem Boss gegangen, habe gesagt, so nicht. Und wie er dann gegangen ist, sind wir draufgekommen, er hat auch so nichts gemacht. Das war also alle Fragen, die an ihn gekommen sind, da gibt es so ein System, wo das gelockt ist, da waren vielleicht 15 Dinge offen. Und kaum war der bei der Tür draußen, hatte ich innerhalb einer Stunde 7 geschlossen. Also
hattest du den richtigen Riecher, dass da irgendwie...
Ja, es war... Ja, auch es war mir nicht angenehm, sowas
zu tun. Ja. Ja, ist auch schwierig, oder? Zwischen den Schichtern.
Ja.
Möchtest du noch irgendwas unseren Zuhörerinnen und Hörern mitgeben, Dagmar?
Weiß im Moment nicht. Oh ja, doch. Es ist keine schlechte Sache, seine Kenntnisse zu teilen. Ja, weil viele haben schon die Tendenz, das weiß ich jetzt, das ist mein Know-how, und auf dem sehr drauf zu sitzen. Aber ich bin drauf gekommen, man ist sicher nicht bei allen Leuten, mit denen man arbeitet, angebracht, aber man hat ja auch da einen gewissen Riecher. Aber es ist eine gute Sache, seine Kenntnisse zu teilen, finde ich. Und ich habe dabei auch sehr viel gelernt, was andere auch machen.
Ja.
Und ich habe nun zum Beispiel in meinem Arbeitsbereich nie jemanden getroffen, der alles kann. Ja. Jeder weiß immer irgendwas, von dem ich noch nie was gehört habe. Ne?
Ja.
Und es ist auch dann oft so, dass die anderen sich dann auch öffnen. Es kommt natürlich, es gibt ja so gewisse Unternehmenskulturen, nicht? Mhm. Und manche, da tendieren die Leute sehr, sehr protektiv für ihren eigenen Bereich. Aber
ja, ist ein wichtiger Hinweis. Also ich habe das oft erlebt bei Mitarbeitenden, die dann schon älter sind und vielleicht kurz vor der Pension stehen und was übergeben sollen an andere Personen und dann gar keine Lust oder Angst davor haben, Macht zu verlieren oder Einfluss oder was auch immer, und die dann total auf ihren Kenntnissen sitzen. Und ich glaube, das, was du ansprichst, ist dieses Miteinander.
Ja.
Und ich gebe dir was, du gibst mir was, gemeinsam bauen wir ein Puzzle, sage ich immer, weil jeder hat ein Puzzlestück und bringt das dann ein, oder? Und dann,
so meine ich das, ja. Weil es entwickelt sich dann eine Kultur von wesentlich offener Kommunikation. Und ich habe damit eigentlich gute Erfahrungen gemacht, aber wie gesagt, es gibt sicher manchmal jemanden, mit dem ich das nicht tun werde.
Genau, Ausnahmen bestätigen die Regel, oder?
Ja.
Gut. Vielen lieben Dank, Dagmar, für das Gespräch.
Gerne, es hat mich sehr gefreut.
Und danke für die Einladung. Ja.
Schön, dass du heute dabei warst. Willst du mit Rückblick auf dem Laufenden bleiben? Dann melde dich gern zu meinem Newsletter an und erhalte die Info, sobald die neue Folge veröffentlicht wird. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis bald, deine Marie.